Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Große Enthüllungen. Die sind im Journalismus den internationalen Recherchenetzwerken vorenthalten. Panama Papers, Football Leaks und so weiter. Aber weltweit recherchieren, und zwar als Teil eines Netzwerkes, das geht auch ohne die großen offiziellen Rechercheverbände. Ein Start-up macht es möglich, stellen wir heute in dieser Sendung vor. Außerdem die etwas zäh verlaufende Revolution des Radioempfangs. Aber wir beginnen mit dem mehr oder weniger gepflegten Streitgespräch. Jetzt und hier in Medias Res. Ich zitiere: Der Widerstand im Volk wird weiter wachsen, sagt die AfD-Anhängerin Nicole Klinger. Sie sagt es zu Sachsens Ministerpräsident Kretschmer, der in einem Streitgespräch auf verschiedene politisch enttäuschte Bürgerinnen und Bürger trifft. Und gelinde gesagt, er hat es nicht besonders leicht in diesem Streitgespräch. Können Sie nachlesen, ab heute im neuen Ressort namens Streit in der Zeit. Ein Ressort, das bei all der zunehmenden Polarisierung, bei all den politisch tiefer werdenden Gräben für mehr Dialog plädiert. Natürlich unter dem Helmut Schmidtschen Leitspruch, eine Demokratie, in der nicht gestritten wird, ist keine. Ich habe vor der Sendung mit dem Zeitchefredakteur Giovanni Di Lorenzo gesprochen und ihn gefragt, ob denn der sachorientierte und respektvolle Streit aus seiner Sicht in der Gesellschaft zu kurz kommen würde.
Ja, wir finden schon, und das war auch der Grund, warum wir dieses Ressort ins Leben gerufen haben, der sogenannte Diskurs wird ganz stark von den Rändern her bestimmt, er ist weitgehend vergiftet, er ist von dem unbedingten Willen getragen, die jeweils andere Seite misszuverstehen. Daran können wir nur ganz wenig ändern, das ist uns bewusst und unser Beitrag ist klein, aber wir wollen zeigen, dass Streit auch was Positives sein kann und vor allen Dingen wollen wir den unendlich vielen Meinungen, die es in der politischen Mitte des Landes gibt, eine kleine, aber feine Bühne geben.
Ich darf das Stichwort politische Mitte aufgreifen. Also ich übersetze das mal, den Journalismus aus dem Elfenbeinturm runterholen.
Auch das gehört dazu, dass wir nicht nur in unserer eigenen Blase, in der viele von uns sicherlich auch leben, diskutieren dieses Streitgespräch zwischen Kretschmer und drei mindestens enttäuschten Wählern. Da sind ja manche Aussagen auch sehr krude, dass man richtig erschrickt und denkt, wie kann man nur so denken? So war auch die Reaktion übrigens gerade in der Zeitkonferenz, wo wir immer das Blatt dann leidenschaftlich diskutieren. Aber das gehört eben auch dazu, genauer hinzuhören, hinzuschauen und aufzumachen. Wir können uns nicht immer und weiter verschließen.
Aber es ist ja nicht nur wichtig, dass man diskutiert, sondern wie man darüber spricht. Stichwort, man wird ja wohl noch sagen dürfen. Für viele Tabus ist die politisch extrem Rechte in Deutschland zuständig. Das birgt ja die Gefahr, dass Grenzen dessen, was sagbar sein und diskutiert werden darf, sich verschieben. Sie haben gerade gesagt, das wurde in der Redaktionskonferenz kontrovers diskutiert.
Nicht die Tatsache, dass wir das machen und die Absicht nicht. Aber kann man Bürger so ungefiltert reden lassen? Ja, das war durchaus eine Frage, die neben viel Lob und Zustimmung, die es gegeben hat, auch aufkam. Ich finde das legitim, aber ich meine eben unbedingt. Unser Ansatz ist hart in der Sache, aber fair im Ton. Und es gibt Meinungen, die ganz sicher bei uns auch nicht stattfinden werden. Die haben auch andere Foren. An den Rändern gibt es genug Foren. Aber wir glauben eben, dass zunächst einmal das Argument gehört werden muss und nicht gleich die Schublade aufgemacht werden muss. Der ist links oder rechts, also lohnt sich keine Auseinandersetzung.
Manchmal geht es aber auch gar nicht nur um links oder rechts. Ich erinnere mich auch an den Zeitartikel mit der Leitfrage, ob man Seenotrettung vielleicht lassen sollte. Und dieser Artikel wurde sehr kontrovers diskutiert. Über welche Themen und Positionen sollte in einer Gesellschaft Konsens herrschen und nicht gestritten werden, Herr Di Lorenzo?
Rassismus. Ich finde allerdings die Frage, wo Rassismus beginnt, sehr wohl diskussionswürdig. Die Leugnung von der nationalsozialistischen Gräuel. Und ich finde, auch über das Klima und welche Maßnahmen, Klimawandel und welche Maßnahmen helfen, muss man leidenschaftlich und immer wieder diskutieren. Aber ich glaube, eine Position, die sagt, es gibt keinen Klimawandel, jedenfalls keinen menschengemachte, diese Leute haben ihre eigenen Foren.
Das heißt, diese Leute würden nicht zum Streitgespräch eingeladen werden?
Ich glaube, dass sie da nicht notwendig sind. Wir brauchen nicht, um eine klare Position zu haben, einen, der sich überhaupt im Prinzip auf gar keine Diskussion mehr einlässt, weil er sagt, es gibt ihn nicht.
Wir sind ein Medienmagazin und das Thema streift damit ja auch eine derzeitige Debatte im Journalismus, für den viele mehr Haltung fordern. Also Rassismus, Antisemitismus, antidemokratisches Gerede beim Namen nennen und nicht der Ausgewogenheit halber faschistische Thesen als andere Meinung darstellen. Das fordert zum Beispiel der Journalist Georg Restle in der aktuellen Ausgabe des Journalisten. Mich interessiert Ihre Meinung auch vor dem Hintergrund dieses neuen Streitressorts, Herr Di Lorenzo.
Ich habe Respekt für seine Position. Wir haben heute in der Konferenz sogar diskutiert, ob nicht auch er bei uns ein Essay schreiben sollte. Aber ich bin total anderer Ansicht als er. Ich glaube, dass es unser Job nicht primär ist, Haltung zu zeigen und Meinung zu äußern und uns auf eine Seite zu schlagen, sondern erst einmal darstellen, was ist. Und wir glauben auch, dass Leserinnen und Leser mündig genug sind, dass sie sich eine eigene Meinung bilden können. Das war eigentlich immer schon unser Ansatz von der Gründung an. Der Leser ist mündig genug, in der Konfrontation mit unterschiedlichen Meinungen sich was Eigenes zurechtzuzimmern. Und er braucht nicht die ideologische Keule. Und im Gegenteil, ich glaube, je mehr Haltung wir zeigen und je einheitlicher wir das tun, desto mehr laufen wir Gefahr, an Glaubwürdigkeit zu verlieren und in der Blase nur noch zu kommunizieren, die eh Bescheid weiß. Das Wichtige aber ist, dass wir Menschen, die eigentlich für keine Argumente und für keine Fakten mehr zugänglich sind, jedenfalls den Kampf darum aufzunehmen, dass da wieder was durchdringt.
Was kann Streit in den Medien in einem Medium wie der Zeit bewirken?
Das weiß ich nicht, aber ich glaube, der Versuch lohnt. Ich glaube, dass viel diskutiert worden ist in den letzten Jahren über Diversität. Das unterstütze ich sehr, aber Diversität meint für mich nicht nur, wir müssen schauen, ob unsere Redaktionen noch Abbild der Gesellschaft sind. Im Hinblick Mischung Mann, Frau, Alt, Jung haben wir Kolleginnen und Kollegen, die einen Migrationshintergrund haben. 25% der Deutschen haben es oder der deutschen Bevölkerung. Sondern dass Diversität auch heißt, unterschiedliche politische Haltungen und Meinungen, die zumindest zur Diskussion gestellt werden können.
Der Chefredakteur der Zeit, Giovanni Di Lorenzo, mit ihm habe ich über das neue Ressort in der Zeit namens Streit gesprochen. Danke, Herr Di Lorenzo.
Sehr gerne.
Ein Gespräch, das wir vor der Sendung aufgezeichnet haben. Hier in Medias Res im Deutschlandfunk. Und jetzt, Achtung, Journalismus 4.0 mindestens, bei dem Big Data von Whistleblowern geleakt wird und bis zu 5000 Personen starke internationale Rechercheverbände diese Daten auswerten oder selbst Enthüller globaler Skandale sind. Stichwort Panama Papers, Stichwort Cum-Ex oder Football Leaks, Cum-Ex. Mit dem International Consortium of Investigative Journalists gibt es längst eine weltumspannende Netzwerkorganisation, diese auf große internationalen Recherchen spezialisierten Journalisten. Was aber nicht heißt, dass Medienvertreter Teil dieser Verbünde sein müssen, um global recherchieren zu können. Das deutsche Startup namens Hostwriter bietet für freischaffende Journalistinnen und Journalisten genau dieses Netzwerk an und diesen Service. Für jeden und kostenlos. Dieter Wulff hat das Büro in Berlin besucht und sich das Projekt erklären lassen.
Im Herbst 2010 hatte Tabea Kscheschik gerade ihr Journalismusvolontariat beendet. Vor dem endgültigen Berufseinstieg stand nochmal eine längere Reise, mehrere Monate durch verschiedene Länder im Nahen Osten. Übernachtungen organisierte sie sich mit Hilfe des Online-Portals Couchsurfing. Zurück in Deutschland hatte sie viele neue Kontakte und Ideen aus den bereisten Ländern im Gepäck und schließlich die Idee, das Modell Couchsurfing auf den Journalismus zu übertragen, erinnert sich die Mitgründerin und Geschäftsführerin von Hostwriter.
Und dachte danach, sehr verrückt, warum gibt es eigentlich nicht so ein Netzwerk für persönliche Kontakte? Warum gibt es denn kein Couchsurfing für Journalisten? Dann habe ich tatsächlich Couchsurfing angeschrieben, ob die nicht noch ein Häkchen "Ich bin ein Journalist" ergänzen wollen bei ihrer Seite. Aber da gab es kein Interesse. Aber so fing das eigentlich an.
2013 gründete Tabea Kscheschik zusammen mit den deutschen Journalistinnen Sandra Zistel und Tamara Anthony ihre Online-Plattform Hostwriter, anfangs alles ehrenamtlich. 2016 gab es Geld von einer holländischen Stiftung. Tabea Kscheschik kündigte ihre Redakteursstelle bei Deutschlandfunk Kultur, um sich ganz dem Start-up zu widmen. Hostwriter ist kein Blog, betreibt kein Newsroom. Es ist eine Infrastruktur, ein weltweites Journalistennetzwerk. Mittlerweile sind bei Hostwriter etwa 4000 Journalisten aus über 150 Ländern gelistet. Daniel Bates ist seit 2016 dabei. Er sieht hauptsächlich zwei journalistische Ansätze, wie man Hostwriter nutzen kann.
Eine Möglichkeit wäre, wenn man etwas über Ländergrenzen verfolgt, ein Produkt zum Beispiel aus China, und man sich ansieht, wie das produziert wird, verschifft und dann zum Beispiel in den Händen eines Konsumenten in Deutschland landet. Das kann sehr erleuchtend sein. Oder was wir gemacht haben, man vergleicht eine Sache und kommt dann durch die international verschiedensten Perspektiven zu neuen Erkenntnissen.
Der Engländer lebt seit knapp 10 Jahren als freier Journalist in New York und hat immer wieder über Gentrifizierung geschrieben. In New York ein Riesenthema. Wie aber geht man in anderen Ländern mit dem Thema um, fragte sich Daniel Bates und stieß auf Hostwriter.
Ich
begann über Hostwriter nach Leuten zu suchen an Orten, wo Gentrifizierung auch ein Thema ist, aber deren Stimmen man zu diesem Thema sonst so nicht hört. Also suchte ich in Johannesburg, Lagos, Nairobi oder Manila auf den Philippinen, um die Bandbreite der Stimmen zu diesem Thema zu erweitern.
Mit dem Artikel Global Squeeze, der dann in dem New Yorker Online-Magazin City Limits erschien, gewannen Daniel Bates und seine Kollegen schließlich einen Preis. In unserer immer vernetzteren Welt müsse auch der Journalismus länderübergreifend zusammenarbeiten, ist Tabea Gzeszik überzeugt. Hostwriter, glaubt sie, sei dafür ein gutes Werkzeug.
Nicht jede Geschichte ist eine Cross-Border-Geschichte, eine länderübergreifende Geschichte. Aber wenn wir jetzt Klimawandel nehmen oder wenn wir Migration nehmen oder wenn wir grenzüberschreitende Kriminalität nehmen, das kann ja eigentlich ein Newsroom oder ein Kollege alleine gar nicht mehr stemmen.
Wer Teil des Netzwerks werden will, muss sich auf der Website erst einmal anmelden. Neben den wenigen persönlichen Daten muss jeder mindestens eine veröffentlichte Arbeitsprobe beifügen. Der Mitgliedsantrag muss auf Englisch verfasst werden. Etwa 5 bis 10 Anträge kommen jeden Tag aus aller Welt bei der pakistanischen Journalistin Zahra Udin an. Sie ist im Berliner Büro von Hostwriter für die Akkreditierung zuständig.
One of the main things that we look at when people apply is their journalistic work.
Eines der wichtigsten Dinge, die wir uns bei den Bewerbungen ansehen, ist die journalistische Arbeit. Bei den Profilen müssen sie Links zu ihren journalistischen Arbeitsproben beifügen. So sehen wir, was für eine Art von Journalismus sie praktizieren. Denn schließlich ist das ein Netzwerk professioneller Journalisten und diesen Standard wollen wir beibehalten.
Das Startup Hostwriter bietet für freischaffende Journalistinnen und Journalisten Netzwerkservice an. Dieter Wulff hat recherchiert in Berlin für Medias Res. Wenn wir im Netz herumsurfen, dann werden wir ausgewertet und zwar permanent anhand unserer aktiv hinterlegten Daten, anhand unserer passiv hinterlegten Cookies. Und diese Auswertungsdaten wiederum bilden Grundlage eines der profitabelsten Geschäftsmodelle überhaupt. Werbung, personalisierte Online-Werbung in diesem Fall, bei der wir mit den Browsern und Netzangeboten meistens erlauben müssen, unsere Daten zu sammeln. Und Kinder benötigen die Erlaubnis ihrer Eltern. Das ist zum Beispiel in den USA gesetzlich geregelt. Aber dieses Gesetz haben sich die Betreiber der Plattform YouTube offenbar nicht gehalten. Markus Schuler berichtet.
YouTube hat offenbar einen Vergleich mit der US-Aufsichtsbehörde FTC und der Staatsanwaltschaft geschlossen. Der Videoplattform, die zum Google-Konzern gehört, wird vorgeworfen, mit Hilfe sogenannter Cookies Informationen über Nutzer von YouTube-Kinderkanälen gesammelt zu haben. Allerdings, sie hatte dafür keine Erlaubnis der Eltern eingeholt. Das Unternehmen wollte mit den Daten gezielt Werbung für Kinder schalten, um damit Geld verdienen zu können. Nach amerikanischen Gesetzen ist aber genau das für Kinder im Alter bis zu 13 Jahren verboten. Die Staatsanwaltschaft hat in dem Verfahren YouTube und Google Machtmissbrauch vorgeworfen. Innerhalb der FTC war die Einigung wohl umstritten. Mehrere Aufsichtsräte hatten eine deutlich höhere Strafe für Google gefordert. Am Montag könnte es für den kalifornischen Konzern noch schlimmer kommen. Dann wollen laut Washington Post mehr als die Hälfte aller US-Staatsanwälte ein groß angelegtes Kartellverfahren gegen Google eröffnen.
Markus Schuler berichtete. Und jetzt noch ein Stückchen Vergangenheitsbewältigung. Immerhin sind sie meistens schon aus unser aller Leben verschwunden. Die letzten Relikte der analogen Gesellschaft. Analoge Telefonanschlüsse, bald Vergangenheit. Analoge Medien, also Schallplatte, Kassette, höchstens als audiophiler Retro-Trend, dann Briefverkehr, Fernsehen, Bankgeschäfte, alles längst digital. Nur das gute alte Radio, das kommt tatsächlich bei den meisten von uns immer noch ganz klassisch per Ultrakurzwelle ins Haus. Und das, obwohl es längst digitale Alternativen gibt, DAB Plus zum Beispiel, das sich allerdings bislang noch nicht so richtig durchgesetzt hat. Woran liegt das? Vielleicht an schnelleren Datenverbindungen, 5G zum Beispiel, das jetzt in den Startlöchern steht? Stefan Römermann hat nachgefragt.
Für den Digitalradio-Experten Jochen Metzger vom Institut für Rundfunktechnik in München ist der Fall klar. Für Digitalradio ist die Übertragung im DAB-Plus-Format die richtige Wahl.
Es ist verfügbar, es ist ausgebaut und es ist vor allem abgesprochen zwischen den europäischen Staaten, damit es auch länderübergreifend funktioniert. Und das ist schon ein Punkt. Ich meine, was in der Zukunft ist, wird man immer sehen müssen, aber das ist schon sehr, sehr weit gediehen und man hat auch viel investiert und funktioniert bestens.
Tatsächlich ist die Tonqualität bei DAB Plus deutlich besser als beim klassischen UKW-Radio, sagt auch Technikexperte Dusan Zivadinovic vom Computermagazin CT.
Man hat eben nicht so das Problem wie beim UKW-Radio, dass man dort keine Fehlerkorrektur hat, wo dann eben das Rauschen auch mitgehört wird, sondern man bekommt digitale Signale, die rauschfrei sind.
Passende Radios mit DAB-Plus-Empfangsteil gibt es inzwischen schon ab etwa 20 Euro zu kaufen. Die Geräte unterstützen häufig auch noch digitale Zusatzdienste, die in den Werbevideos für DAB-Plus oft besonders herausgestellt werden.
Wenn Sie ein großes Display haben, können Sie zum Beispiel den laufenden Musiktitel sehen, Wetterkarten angucken. Es gibt Albumcover, Nachrichten, Verkehrsinformationen. Toll! Mit dem elektronischen Programmführer EPG können Sie außerdem sehen, was jetzt oder später im Radioprogramm läuft.
Tatsächlich liefern bisher aber nur wenige Radiosender wirklich brauchbare Zusatzdienste mit. Oft zeigt das Display nur das Senderlogo und ein Albumcover zum gerade abgespielten Musiktitel. Trotz der besseren und längst ausgereiften Technik kann sich DAB Plus bisher aber nicht wirklich gegen UKW durchsetzen. Gerade mal ein Drittel der aktuell in Deutschland verkauften Radios unterstützt DAB Plus. Im Juni hatte sich deshalb der Niedersächsische Landtag sogar für die Abschaltung von DAB Plus ausgesprochen. In einem von der FDP eingebrachten Entschließungsantrag hieß es, die Landesregierung solle statt auf DAB Plus auf zukunftsoffene Technologien wie den neuen Mobilfunkstandard 5G setzen. Schließlich lassen sich per 5G-Mobilfunk auch problemlos Digitalradiosignale übertragen, sagt Stefan Birkner, Vorsitzender der FDP-Fraktion im Niedersächsischen Landtag.
Deshalb kommen wir zu der Einschätzung, dass die Verbreitung über andere Wege, insbesondere über Internet, natürlich quasi das überholen wird.
Tatsächlich haben die meisten Menschen mit ihrem Smartphone inzwischen gleichzeitig auch ein kleines Digitalradio in der Tasche. Die entsprechenden Apps lassen sich kostenlos installieren und können Radioprogramme aus aller Welt empfangen. Die Tonqualität ist dabei genauso gut wie bei DAB+. Und natürlich lassen sich über das Internet auch Zusatzdienste wie Verkehrsinformationen, Albumcover und Ähnliches übertragen. Doch dafür braucht es noch nicht einmal den neuen 5G-Standard. Der macht die Netze vor allem deutlich schneller, sodass gleichzeitig mehr Daten übertragen werden können. Das ist sinnvoll, wenn beispielsweise hochauflösende Videos übertragen werden sollen. Für den Radioempfang reichen dagegen die heute üblichen UMTS- und LTE-Netze völlig aus. Allerdings müssen die Hörer dafür einen Mobilfunkvertrag mit Internetzugang haben. Und dann knabbert jede Minute Radioempfang unterwegs am oft genug eher knapp bemessenen monatlichen Datenvolumen. Radio als Internetstream zu übertragen, ist außerdem auch vergleichsweise teuer. Denn anders als beim klassischen Rundfunk wird das Signal beim Streaming nicht in einem Rutsch von einem zentralen Sender gleichzeitig an alle Hörer ausgestrahlt. Stattdessen muss zu jedem einzelnen Hörer eine eigene Datenverbindung aufgebaut werden. Eine sogenannte 1:1-Verbindung, erklärt Jochen Metzger vom Institut für Rundfunktechnik.
Stellen Sie sich vor, es ist ein Fußballspiel. Millionen Menschen wollen das gleiche Fußballspiel schauen und machen das mit dieser 1:1-Verbindung. Da muss ich millionenfach den identischen Inhalt an Millionen Menschen übertragen. Hochgradig ineffizient.
Für den 5G-Standard wird deshalb auch an einem sogenannten Broadcast-Modus gearbeitet, der stark dem klassischen Rundfunk ähnelt. Dabei werden dann Fernsehsignale, ähnlich wie beim digitalen Antennenfernsehen DVB-T, von einem Sendemast oder Fernsehturm ausgestrahlt, der dann ganze Landstriche versorgen kann. Zum Empfang soll dann weder eine Mobilfunkverbindung noch eine SIM-Karte nötig sein. Doch bis dieser Rundfunkmodus einsatzbereit ist, wird es noch Jahre dauern. Und bisher ist dabei auch nur die Übertragung von Video- und Fernsehsignalen vorgesehen, die Mobilfunknetze mit ihren großen Datenmengen sonst stark verstopfen würden. Für Radiosender ist der 5G-Rundfunkmodus deshalb erst einmal keine Option, sagt Metzger.
Die Technik ist erstmal nicht da, das heißt, ich muss warten, also ich muss sie entwickeln, ich muss sie vorbereiten. Da hat momentan überhaupt niemand Aktivitäten in die Richtung entwickelt.
Für Radioübertragungen setzen die öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland deshalb weiter auf DAB+. Rückenwind gibt es dabei von der Bundesregierung. Die hat gerade ein Gesetz auf den Weg gebracht, nachdem unter anderem neue Autoradios zukünftig in jedem Fall auch ein Digitalradio-Empfangsteil enthalten müssen.
Also doch nochmal Anschub für DAB+. Stefan Römermann berichtete. Andreas Stopp ist im Studio, Medias Res im Dialog, die Sendung morgen. Welches Thema?
Befasst sich genau mit diesem Thema. Wo sehen wir denn, wo sehen Sie, meine Damen und Herren, die Zukunft des Radios, was den technischen Übertragungsweg betrifft? UKW, wie wir jetzt haben, wir haben es ja gerade nochmal gelernt, DAB+. Oder kommen da sogar schon die Mobilfunkfrequenzen, die es dann besser machen? Ich fühle mich so ein bisschen erinnert, seit fast 10 Jahren, einer Dekade diskutiert man darüber. Die Hörerinnen und Hörer haben uns immer gesagt, wozu brauche ich das? Ich höre euch ja. Und dann kam eben diese sogenannte Mehrwertdebatte, dass man versucht hat, eben darzustellen. Und so ist es ja auch de facto. Das kriegt ja alles mehr, wenn das digital läuft. Aber da würde mich Ihre Meinung eben interessieren. Wir haben das auch gehört, es ist wesentlich billiger und kostengünstiger, das DAB+. Deswegen setzt ja das Haus Deutschlandradio auch darauf. Wie sehen Sie das? Sagen Sie, mein Gott, lassen wir das doch beim UKW, das kennen wir, das haben wir. Außerdem die Youngsters, wie ist es mit denen? Da läuft ja keiner mehr mit dem Kofferradio irgendwie rum. Nein. Die haben das Handy in der Tasche. Die muss man eben entsprechend auch bedienen, um die nicht zu verlieren. Wäre wieder ein Argument für DAB+. Wie sind Ihre Argumente für die eine oder andere Technologie? Oder die Pfiffigen unter Ihnen, die wissen vielleicht auch schon, was kommt denn da auf uns zu, vielleicht mit diesen mobilen Techniken, über die wir gerade was gehört haben?
Soll ich die Mailadresse sagen?
Ich ja, so machen wir es. Und dann sage ich die Telefonnummer.
Okay, so machen wir es. Melden Sie sich mediasres-dialog@deutschlandfunk.de Ihre Meinung an diese Mailadresse oder telefonisch.
Und zwar ab jetzt auf den Anrufbeantworter 0221 für Köln 345-3451. Und dieselbe Nummer gilt dann auch morgen 15:35 live, wenn Sie dann auf den Sender geschaltet werden können. Auch dann gilt die 0221-345-3451.
Andreas Stopp, Medias Res im Dialog morgen um 15:35. Dankeschön.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Volker Fuchs. Ich bin Regionalleiter bei der Saarbrücker Zeitung, die Lokalausgabe, die über das Geschehen in dem saarländischen Landkreis Neunkirchen berichtet. An Apfelbäumen gibt es nichts zu rütteln. So lautet die Überschrift über unseren Aufmacher in der morgigen Ausgabe. Im Landkreis Neunkirchen gibt es eine Reihe von Obst- und Gartenbauvereinen und zahlreiche Streuobstwiesen. In diesen Tagen müsste die Apfelernte und damit die Kältesaison beginnen. An vielen Bäumen aber hängen keine oder kaum Äpfel, hat eine Umfrage unter Obst- und Gartenbauvereinen in der Region ergeben. Deshalb erwarten diese eine geringe Ernte und eine kurze Kältesaison.
Ich mochte diesen akustischen Abschluss. Medias Res heißt diese Sendung, die sich dem Ende entgegen neigt, gleich der Büchermarkt nach den Nachrichten mit Angela Gutzeit. Ich darf Sie noch auf das Internet verweisen. deutschlandfunk.de heißt die Adresse. Dort finden Sie die Inhalte dieser Sendung nicht nur zum Nachlesen, sondern auch zum Nachhören und zum Downloaden. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.